Liebe Zuhörer unseres Radios, ich zitiere gerne aus den Aufsätzen von Karl Rahner in dem Buch Knechte Christi. Jetzt Gottes Wort den Menschen aufgetragen. Er hat einfach die Gabe, sehr existenziell zu formulieren, die Nöte der Zeit zu erkennen. Und in gewisser Weise hat er auch schon die Entwicklung in der Kirche und Gesellschaft Ende der 60er Jahre, die wir jetzt durchleben, erfasst und ins Wort gebracht. Natürlich bin ich mir der Problematik auch seiner Theologie voll bewusst. Gerade zu der Zeit, als ich Anfang der 80er Jahre studierte, wurde da sehr viel diskutiert um seine Thesen, die Theologie, die er vertreten hat. Und es ist ja bekannt, dass er unglaublich verschränkte, schwierige Sätze formuliert hat. Das hat letztlich dazu geführt, dass bei seinen Vorlesungen oft nur noch seine engsten Getreuen, die Habilitanten und Doktoranden und ein paar super eifrige Studenten dabei waren, sonst niemand, aus einem einfachen Grund, weil man ihn einfach nicht verstanden hat. Auch seine Bücher sind super schwierig zu lesen. Einzelne Sätze ziehen sich manchmal über ganze halbe Seite hin. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ein Beispiel hierfür auf humorvolle Art und Weise habe ich in dem Buch von Lothar Zenetti gefunden, die wunderbare Zeitvermehrung, Variationen zum Evangelium. Als Jesus einmal in der Einsamkeit gebetet hatte und die Jünger sich wieder um ihn scharten, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie gaben ihm zur Antwort, für Johannes den Täufer, für einen Elia. Ja, sie sagen, einer der alten Propheten ist wiedergekommen. Jedenfalls halten sie dich für einen ganz bedeutenden Menschen. Sie sagen, Jesus, das ist ein wirklich guter Mensch, ein Vorbild für alle, so ein Lehrer der Humanität, wie Sokrates zum Beispiel, oder Goethe oder Gandhi, sagen sie. Manche bezeichnen dich auch als einen großen Sozialreformer. Ein Revolutionär der Liebe, so hat einer dich genannt. Und ihr, fragte er sie, was sagt ihr von mir? Da gab Simon Petrus zur Antwort und man merkte gleich, er hatte inzwischen seinen Rahner wohl studiert. Du bist, wie die Kirche es gegen alle Missbildungen und Verkürzungen, besonders in Richtung auf eine bloße Gesinnungseinheit mit Gott entfaltete und zumal auf den frühen Konzilen von Ephesus und Chalcedon formulierte, die zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit, der Sohn des Vaters, der Logos mithin, sein göttliches Wort, das von Ewigkeit her im Besitz des vom Vater mitgeteilten einen göttlichen Wesens ist, das in der Zeit aus Maria eine menschliche Natur als vollendet eigene Wirklichkeit angenommen hat, sodass du in der Einheit derselben göttlichen Person eine göttliche und eine menschliche Natur unvermischt und ungetrennt besitzt und als derselbe also wahrhaft als Gott und Mensch zu glauben und zu bekennen bist. Er war ein bisschen außer Atem, der gute Simon Petrus, als er das gesagt hatte, aber es war ein großartiges Bekenntnis. Es schien ihm freilich, als ob Jesus ein wenig lächelte. Auf jeden Fall verbot er den Jüngern streng, dies irgendjemand zu sagen. Brauchst du einen nicht verwundern, warum Jesus das verboten hätte, das weiter zu sagen. Also ganz so heftig geht es natürlich bei seinen Meditationen nicht ab. Ich lese sie deshalb, trage sie ihn deshalb vor, weil sie eine große existenzielle Tiefe haben. Gottes Wort den Menschen aufgetragen. Das ist ein Text, eine Predigt, die er bei der Primiz eines Priesters gehalten hat. Wir wollen ja nicht einem Neupriester gewissermaßen Vorschusslorbeeren geben, schreibt er. Wir ehren ja durch eine solche Feier nicht seine Person und wir preisen keine Verdienste eines jungen Menschen. Wir kommen zusammen, weil wir Gott danken wollen, dass wir selbst in der Gemeinde Gottes als Getaufte und Gerechtfertigte Jesu Christi, unseres Herrn, uns versammeln dürfen und in unserer Mitte immer aufs Neue das eine Opfer Jesu Christi gegenwärtig wird, indem der Herr sich selbst und damit uns und die Welt seinem ewigen Vater dargebracht hat, damit Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, Gottes ewiges Leben selbst uns zuteil werde und zuteil bleibe, bis er wiederkommt und die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht von uns gesehen wird. Und weil diese heilige Gemeinde Gottes die geordnete Gemeinde ist, die sich im Bekenntnis zu Jesus Christus und zu seiner Gnadentat so versammelt, dass in dieser heiligen Versammlung auch die Ordnung Gottes sichtbar werde, die er selbst gegründet hat, darum gibt es auch in dieser heiligen Kirche das Amtspriestertum. Darum und aus keinem anderen Grund. Und darum ist auch eine Besinnung auf das Priestertum, das es im königlichen Priestertum aller Christen in der Kirche gibt, eine Vorbereitung auf das, was wir alle zusammen feiern an diesem österlichen Tag, das Opfer des Herrn. Es beginnt ein neues Priesterleben, ausgehend vom Altar. Was beginnt denn da? So wollen wir zunächst fragen. Und wir müssen zunächst einmal antworten in aller christlichen Nüchternheit und Klarheit. Mit diesem Beginn setzt sich ein Menschenleben fort, ein Christenleben. Der Priester ist kein Engel, der vom Himmel geschickt wird. Der Priester ist ein Mensch, ein Glied der Heiligen Kirche, ein Christ, genauso wie ihr. Er ist, wie die Schrift sagt, aus den Menschen genommen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es sich anhört. Denn das bedeutet, dass wir Priester genauso Menschen sind wie ihr. Arme, bedrückte, schwache und sündige Menschen. Menschen mit ihrer Erbmasse, Menschen mit ihrer ganz bestimmten Anlage und mit ihrer ganz bestimmten Endlichkeit. Menschen gerade dieser Zeit und keiner anderen. Menschen, wie ihr ihnen tausendmal im Alltag begegnet. Kein Haar anders, kein Funken besser. Arme, schwache, müde, des Erbarmens gottesbedürftige Menschen. Diese, solche hat Gott berufen, in eurer heiligen Gemeinde Diener des Altars zu sein. Und wenn der Bischof ihnen segnend die Hand auflegt, dann gibt er ihnen eine neue Vollmacht. Dann verspricht er ihnen durch dieses heilige Sakrament die notwendigen Gnaden zum gültigen, zum würdigen Ausüben dieses heiligen Amtes, aber er verwandelt sie nicht in Engel. Sie bleiben Menschen. Und diese Gnade, die ihnen gegeben wird, ist die Gnade in menschlicher Schwachheit, Gnade inmitten menschlicher Sündhaftigkeit, Gnade eben in der erbärmlichen Ohnmacht eines Lebens. Meine Brüder, ich frage euch heute an diesem Tag, nehmt ihr uns wirklich als solche Menschen an, die wir bleiben, weil wir gar nicht anders sein können, als ihr es auch seid? Menschen, die des Erbarmens Gottes bedürfen, die da am Altar stehen und die Brust klopfen, und zwar nicht bloß in einer liturgischen Zeremonie und sagen, vergib uns unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld. Wir wissen bei Gott, dass wir immer wieder als die Priester, die da am Altar stehen, die sind, die sich zwischen Gottes Licht und euch stellen mit unserer ganzen Erbärmlichkeit. Wir wissen auch nicht alles. Wir leiden auch in der Finsternis dieser Welt. Und wir können euch keine Rezepte geben, die dieses Leben bequem, licht und selbstverständlich machen. Wir müssen genauso bekennen, wir sind wie ihr, Tragende, Suchende, Mühselige und Beladene. So nur gehen wir mit euch denselben Weg aus der Finsternis in das Licht Gottes, aus der Sündigkeit in sein Erbarmen, aus unserer Welt in Gottes ewige Herrschaft hinein. Wir, die Priester, sind Menschen und bleiben arme Sünder. Und so bitten wir euch, lasst uns euch auf eurem Lebensweg begleiten und so brüderlich euch Gottes Wort sagen und Gottes Gnade geben. Liebe Zuhörer unseres Radios, das ist ein komplett anderer Ton, als man ihn früher angeschlagen hat, wo man den Priester als Halbgott in Schwarz gesehen hat. Als ob man da gemeint hätte, dass er das Menschsein völlig ausradiert sei, dass er gar keine Bedürfnisse, Wünsche mehr haben dürfte, ganz verklärt sei. Und darum tut das einfach gut. Dann wäre auch vielleicht das Entsetzen über das, was jetzt in den letzten Jahren auch in der Kirche passiert ist, ja, das Erschrecken vielleicht nicht ganz so heftig ausgefallen. Man muss das einfach auch zur Kenntnis nehmen. Der Priester bleibt auch Mensch. Und es ist nicht einfach so, dass er dann durch die Weihe von heute auf morgen völlig anderer geworden ist. Und deshalb braucht er das Gebet der Gläubigen, und zwar mehr als jeder andere. Weil der Böse genau weiß, wie wichtig der Priester ist, und er wird ihn mehr anfechten als jeden anderen. Und Sie verstehen jetzt, warum ich immer wieder mich auf Rahner beziehe, weil er das einfach in aller Deutlichkeit sagt. Es segne, heile und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.